Heute geht's wieder so ein bisschen in Richtung Heimat von mir, ne?
Ja, du Frankfurt-Boy, du in deiner Hut.
Ja, wobei ich muss ja ehrlich sagen, ich bin so früh nach Hamburg gezogen. Mm. Und ich habe durch die vielen Besuche meiner Großeltern damals, klar, war ich so ein bisschen...
Wo haben die denn gewohnt? Frankfurt City oder was?
Aber nee. So richtig.
Wirklich?
So Gutleutviertel. Aus der Bahn gefallen immer, als kleiner Junge, direkt in die Wohnung rein. Und ich war nie ein Fan von Frankfurt, kannte da auch keine in meinem Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hab einfach meine Großeltern besucht. Hab's aber immer geliebt, weil wir wahnsinnig viel in Taunus gefahren sind, damals. Und mit Kühltasche und so. Und da war immer so eine ganze, ich weiß gar nicht, Marke dürfen wir nicht nennen, glaube ich, aber so eine ganze Rolle Eis drin. Und dann sind wir da hingefahren so. Und wir mussten die natürlich wahnsinnig schnell aufessen, weil die nicht so lange gehalten hat.
Yeah.
Also bevor wir dann ins Naturfreundehaus gegangen sind, das habe ich geliebt, Self-Service, und da gab es immer ein geniales Schnitzel mit Pommes, habe ich dann erstmal diese Rolle vernichtet.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Seid ihr denn auch mal in die umliegenden Weinanbauregionen Deutschlands gefahren?
Mit 12, ja, bin ich. Nein, gar nicht.
Nee, gar nicht?
No
Aber
way.
Eigentlich ist ja ein Katzensprung. Zu. Ja.
Aber meine Großeltern haben tatsächlich, wenn ich mich hier, da muss ich mich mal erinnern, meine Großeltern haben, glaube ich, wenn Wein, süßen Wein getrunken oder Appleboy.
Oder Appleboy, ja. Ja. Aber von Frankfurt nach Rheinhessen ist es ja eigentlich gar nicht so weit, ne?
Katzensprung.
Ist es ja eigentlich gar nicht so weit.
Hast recht.
Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Ich übernehme hier heute die tolle Einleitung. Das ist richtig Premiere für mich. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, denn wir tauchen ein in das größte Weinanbaugebiet Deutschlands, Rheinhessen. Und das Beste daran, wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio, der eines der renommiertesten Weingüter, ja, Rheinhessens, wenn nicht Deutschland, führt. Bleibt also dran, es wird nicht nur spannend, sondern auch verdammt lehrreich. Jetzt aber erstmal der Wein der Woche.
Der Wein der Woche.
Wir haben einen 2024er Riesling im Glas, also ein Riesling aus dem Jahr 2024. Der heißt Eisquell und kommt vom Weingut Battenfeld, Spanier.
Aha.
Und an dieser Stelle können wir ja eigentlich schon sagen...
Cheers.
Cheers. Und... herzlich willkommen, Hans-Oliver Spanier.
Guten Morgen.
Hallo.
Hallöchen.
Wie nennt man dich in Kennerkreisen? Hans-Oliver, kürzt man das noch ab?
H.O.
H.O.
Schlicht und ergreifend H.O.
Und dann nennen die Menschen das auch H.O. Spanier, sagen sie das zu dir?
Genau.
Das ist H.O. Spanier. Das ist der Mann vom Weingut Battenfeld Spanier.
Mit Sitz in Hohensülzen.
Hohensülzen. Wo genau liegt das?
10 Kilometer westlich von Worms ist das.
Worms, das ist auch der Hotspot, ne? Da steppt richtig der Bär, habe ich gehört.
Ja, da steppt richtig der Bär. Also sagen wir mal so, ich sitze gerade bei uns am Esstisch und wenn ich Richtung Süden schaue, ist die Grenze zur Pfalz quasi per Steinwurf erreichbar.
Kannst du mal ganz kurz den Wein umschreiben? Was haben wir hier im Glas? Wo kommt da die Chance her?
2024er Eisquell, das sind oft die jungen Reben, die jüngeren Reben, aber es sind Kalksteinböden, Kalksteinlagen und kommt alles aus dem südlichen Monegau und sind ganz feste, steinige Böden. Und das ist letztendlich die große Visitenkarte unseres Hauses.
Oh.
Beim Champagner wird man sagen, es ist das Grand Cuvée oder es ist eben das Cuvée Spezial und so weiter. Also das ist letztendlich da, wo die Reise beginnt.
Das ist mega. Ich finde, man hat immer bei diesen Weinen, die auf Kalkstein gewachsen sind, das kann man sich eigentlich mal merken oder ihr könnt euch das merken, hat man immer so diese, merkst du es auch, Jonas, diese zitrische Ader.
Absolut. Mhm. Sehr ausgeprägt, muss ich sagen. Aber H.O., wie kam der denn zu seinem Namen, Eisquell?
Es gibt hier einen kleinen Bach, den Eisbach. Und wie in München, im englischen Garten, gibt es ja auch den Eisbach. Und der fließt hier vorbei. Und der Wein hieß früher auch tatsächlich Eisbach. Nur hat ihn unsere deutsche Weingesetzgebung hat irgendwann bemängelt, dass Eisbach ja eine geografische Herkunftsbezeichnung wäre. Deswegen musste man den Wein dann in Eisquell umbenennen. Und dann war dann auch die Weinkontrolle sehr zufrieden damit.
Ah ja.
Die Regeln sind die Regeln.
Die Regeln sind die Regeln, genau.
Also es ist ein VDP-Gutswein, hat 12 Volt für alle unsere ZuhörerInnen. Und es ist eine richtig schöne, ja, wie du richtig gesagt hast, eine richtig schöne Visitenkarte. Also es macht sehr viel Spaß im Glas. Vielen Dank für den Wein. Danke.
Ja, jetzt zu dir. Du bist in Rheinhessen groß geworden und du hast die Region mitgeprägt. Wenn du heute guckst, nach all den Jahren, was ist für dich das Besondere an Rheinhessen und wie sehr steckt davon auch Rheinhessen in deinen Wein?
Also in meinen Wein steckt 100% Rheinhessen. Das ist mal Punkt eins. Was man sagen muss, ist, dass wir es geschafft haben, die letzten 30 Jahre uns so dermaßen zu zentrieren auf unsere großen Kalksteinlagen, auf die Rheinterrasse und auf die großen Terroirs. Und das ist letztendlich das, was uns die letzten 30 Jahre begleitet hat, wo wir Rheinhessen ein Stück weit auch ein großes Profil gegeben haben. Und wenn man die VDP-Betriebe Rheinhessen sieht, im Wondegau, auch an der Rheinterrasse, auch im nördlichen Rheinhessen, dann muss man sagen, dass wir Rheinhessen die letzten 30 Jahre wirklich nach vorne gebracht haben.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, also das kann ich schon sagen, es gibt wenige Weingüter in Deutschland, die den Lagencharakter so präzise rausarbeiten können wie ihr. Also ich bin riesiger Fan von euren Weinen und das ist auf jeden Fall 100% Terroir.
26.500 Hektar Rebfläche, das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. Das sind beeindruckende Zahlen, finde ich. Kurzes Quiz für alle, glaube ich, alle Cheers-HörerInnen zum Mitmachen. Wir verraten es jetzt noch nicht, also ihr beide. Wisst ihr eigentlich, welches das zweitgrößte und welches das drittgrößte Anbaugebiet in Deutschland ist oder welche das sind? Ihr könnt mal mitmachen. Kleine Umfrage stellen wir euch rein bei Spotify. Einfach raten oder
findet ihr in unseren Shownotes.
Einfach wissen, genau. wo wir bei der geografischen Lage sind, lass uns noch mal ganz kurz über das Klima in Rheinhessen sprechen. Inwieweit beeinflusst es die Weine jetzt und vielleicht auch in der Zukunft?
Ja, spannende Frage. Das ist wirklich eine der Kernfragen. Und da haben wir in Rheinhessen, wir haben die Höhenlagen des Wondegaus zum Beispiel, das geht bis zu 280 Meter hoch. Somit ist es auch sehr, sehr kühl. Was Rheinhessen hat, Rheinhessen ist extrem windoffen. Mhm. Und dadurch ist auch die Traubengesundheit in Rheinhessen eigentlich perfekt, mehr oder minder. Und durch diese windoffenen Lagen haben wir das Thema der Zukunft kühle, frische Weine, wie jetzt auch der Eisquell mit 12 Volumenprozent Alkohol, das wird uns noch lange begleiten, dass wir sehr moderate Alkoholwerte und Gradation haben in Rheinhessen. Und wir haben hervorragende Böden und unfassbare Terroirs.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt hier, habe ich ja zu eingangs erwähnt, 12 Volt bei dem Wein jetzt, ne? Und es ist halt eben nicht so 12 Volumensprozent so dieses früh gelesen und grün und gib ihm, sondern das ist physiologisch reifetechnisch halt einfach mega. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach zu früh reingeholt und deswegen haben wir die Alkoholgrade, sondern es ist halt einfach richtig, richtig schmackig, wenn ich das sagen darf hier, ne? Du hast gerade erwähnt, dass Rheinhessen natürlich nicht nur flach ist. Wo findet man eigentlich die steilsten Lagen und wie steil sind die?
Also die steilsten Lagen, die sind in Nierstein, im Roten Hang zum Beispiel. Mhm. Da haben wir auch den steilsten Weinberg Rheinhessens und der ist 80 Grad steil. Also man kann faktisch nicht mehr hochlaufen. Das ist wie vergleichbar mit Mosel steil hängen. Mhm. Und wir haben auch eine kleine Raupe, die geht auch nur mit Seilwinde zu fahren. Also die muss oben angehangen werden, sonst kommt die auch nicht mehr einen Berg hoch. Und das sind so die steilsten Weinberge letztendlich in Rheinhessen. Aber auch das Zellertal hat unfassbar steile Weinberge, die dann teilweise quer terrassiert sind, so wie am Kaiserstuhl, kann man sich das vorstellen. Aber es ist schon extrem steil, auch in Rheinhessen.
Was ist das Besondere an so besonders steilen Weinbergen, nebst der harten Arbeit, die man natürlich bei der Lese hat? Was macht dann so ein Wein so besonders, wenn man ihn am Ende im Glas hat?
Ja, es ist eben diese großen Terroirs der Erde. Auch wenn man zum Beispiel an die Loire geht oder wenn man nach Condrieu geht, sind super steile Weinberge. Das hatte zwei Gründe. Der eine Grund ist gewesen, dass in den steilen Hängen letztendlich nur Wein angepflanzt werden konnte und nicht für Ackerbau nutzbar gewesen ist. Und der zweite Grund ist gewesen, dass du, wenn du einen steilen Hang hast mit steinigen Böden, hast du extrem durchlässige Böden. Das heißt also, wenn im Sommer schwere Gewitter kommen, das Wasser läuft zum Beispiel weg. Und diese Weine spiegeln immer irgendwo eine Besonderheit ab. Also am Roten Hang hat man eben diese Rotschiefrigkeit, fast eisenhaltige Weine sind das. Im Zellertal zum Beispiel auf den Battenfeld-Spanier-Terroirs hat man eben, wie Lou schon sagte, diese Salzigkeit des Kalks. Und das ist auch ein Riff zum Beispiel, auch der Eisquell entstammt. Das sind alles Kalksteinriff, ein Urrhein, Urmeer. Und das ist diese Besonderheit, was diese Weine letztendlich auszeichnet. Und vielleicht auch zur Frage, was haben wir? Also wir haben 80% Riesling und der Rest ist ein Tick Chardonnay und ein Tick Spätburgunder oder Pinot Noir.
Ich wollte gerade genau darauf zu sprechen kommen, denn 5000 Hektar Rebfläche in Feld in Rheinhessen auf Riesling und damit ist Riesling natürlich die meistangebaute Rebsorte in diesem wunderschönen Weinanbaugebiet, gefolgt von Müller-Thurgau, Dornfelder, Grauburgunder, Silvaner, dann haben wir noch ein bisschen Weißburgunder, Spätburgunder, Chardonnay, Portugieser und die Scheurebe. Neben Riesling, dem Aushängeschild Rheinhessens, welche Rebsorte, also klar, die Burgundersorten sind auf dem Vormarsch. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber es ist so in meinem Gefühl gerade so im Fine-Wine-Bereich.
Ja,
aber Silvaner spielt auch eine Rolle, oder?
Silvaner spielt eine Rolle. Man muss aber sagen, spielte eine Rolle.
Mhm.
Das ist jetzt eine Entwicklung, die kann man mit einem Tränen oder mit einem weinenden tränenden Auge und ganz auch mit einem positiv zwinkernden Auge sehen. Der Silvaner hat sich eigentlich dahin zurückgezogen, wo er herkommt, nämlich nach Franken. Und mich freut es sehr, dass unsere Kollegen aus Franken mit ihrem Silvaner die letzten Jahre extrem lässige, coole, großartige Weine machen. Und für uns war Silvaner in Rheinhessen war immer irgendwie auch schon notwendig und wichtig. Wir haben uns fast aber vom Silvaner verabschiedet.
H.O., nochmal zu dir. Du hast mit 20 dein eigenes Weingut gegründet. Freiwillig oder stammst du aus einer Winzerfamilie und der Weg war geprägt?
Freiwillig, fast gegen den Widerstand meiner Eltern. Also wir haben ein Weingut gehabt, das war aber eben so ein Weingut aus den 70er Jahren herauskommend, auch Gemischbetrieb. Aber mir war schon immer klar als Kind, dass ich Landwirt bin und Bauer bin. Und dass ich auch, also ob ich jetzt dann letztendlich Ackerbauer wurde oder dann Winzer, was ja zwar auf der einen Seite zwei verschiedene Schuhe sind, aber auf der anderen Seite sind es ja schon irgendwo auch sehr verwandte Berufe. Aber für mich war immer klar, dass ich dann am Schluss ja in der Landwirtschaft zu Hause sein werde und dass es der Weinbau dann so wurde, das war so gar nicht absehbar damals in der Entwicklung.
Das heißt, deine Eltern haben tatsächlich versucht, dich abzubringen am Anfang von der Ehe?
Ja, wobei man sagen muss, das war Ende der 80er, das war Anfang der 90er Jahre, da war Rheinhessen in einer komplett desolaten Situation. Ein Liter Milch war teurer als ein Liter Wein. Und da haben sie gesagt, wie denkst du, deinen Lebensunterhalt jemals überhaupt nur ansatzweise davon bestreiten zu können? Das wird überhaupt gar nichts mehr. Aber ich war so stur.
Ich wollte gerade sagen, wie man mit 20 so ist, man denkt, einem gehört die Welt und man kennt den Weg. Und du hast ja auch in Anführungsstrichen unter dem Strich alles richtig gemacht. Du hast ziemlich schnell auf Bio umgestellt und dann später auch auf Biodynamik. Ich finde, wenn ich das so gucke zeitlich, dann warst du ziemlich früh mit dran, oder? War das für dich mehr Rebellion damals oder war das Überzeugung schon?
Im Gegenteil, das war genau diese Überzeugung, weil mir war damals schon klar, so wird es nicht mehr weitergehen. Und mir war aber auch damals klar, wir werden vielleicht 5 Jahre haben, vielleicht auch 10 Jahre, dann wird der komplette Weinbau zum Beispiel in der Ökologie irgendwie sich wiederfinden, wie auch immer man das dann übersetzen hätte wollen. Dass wir jetzt 30 Jahre später immer noch über diese Themen diskutieren, finde ich fast unglaublich. Also es gibt ja diesen biblischen Spruch, das Nadelöhr, wo man da durch muss. Und uns war damals allen klar, die damals begonnen haben. Und da gab es auch schon der Günther Wittmann zum Beispiel, der Papa von Philipp Wittmann, der relativ früh auch damit angefangen hat. Die waren die Einzigen, die schon dabei waren. Das war dann auch so ein Stück weit mein Vorbild. Aber dass wir 30 Jahre später immer noch über diese Themen diskutieren, finde ich unglaublich, ja, unfassbar.
Ist wild.
Welche Rolle spielt denn inzwischen die Nachhaltigkeit und der ökologische Anbau in der Region?
Das ist die zentrale Rolle und das ist auch das zentrale Thema. Also auch nochmal, vor 30 Jahren habe ich gedacht, das geht alles viel, viel schneller. Nur jetzt im Moment ist richtig Schwung drauf, ein richtiger Spin ist da drauf. Und das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Ökologie, das sind die zentralen Themen doch prinzipiell unserer Zeit. Und wenn wir das doch nicht proaktiv mitgestalten, und das ist ja das Tolle daran, dass wir es mitgestalten können, dann wären wir doch irgendwie, was ist Wein am Schluss? Wein ist natürlich Lebensfreude, Wein ist Spaß, Wein ist großartiger Genuss, aber wie alles, was aus der Landwirtschaft kommt, auch nachhaltig geprägt. Und es muss nachhaltig geprägt sein. Und seit wir Mensch sind, seit wir Landwirte sind, haben wir uns schon immer Gedanken drum gemacht. Und wir hatten vielleicht so eine kurze Phase, wo wir so ein bisschen weggedriftet sind, weil wir gedacht haben, die Segnungen der heutigen Zeit machen uns das Leben viel, viel leichter. Jetzt wissen wir, nichts ist leicht im Leben und schon gar nicht in der Landwirtschaft. Und das ist im Schweiße deines Angesichts. Was anderes fällt mir gerade nicht ein da dazu.
Lass uns noch mal ganz kurz auf den Wein zu sprechen kommen. Du hattest ja eben schon einmal kurz erwähnt, dass ihr sehr, also jetzt gerade bei euch im Weingut, sehr viele Weinbergslagen habt, die auf Kalkstein stehen. Du hast auch einen kurzen Schwung gemacht zu den anderen Bodenarten, die man außerdem noch in Rheinhessen findet. Bei Kalk, finde ich, ist halt immer so diese zitronige, salzige Ader sehr präsent. Welche weiteren Bodenarten gibt es noch in Rheinhessen und wie repräsentiert sich das deiner Meinung nach in den Weinen?
Also was ich gerade sagte, wir haben dieses Kleinod, das sind wirklich nur 30, 40 Hektar des Roten Hangs. Das ist weltweit ein Juwel, kann man sagen. Und dann haben wir, Rheinhessen ist geprägt von viel Löss. Das angewehter Boden, wie gesagt, sehr, sehr fruchtbar und bringt großartige, wie gesagt, auch für den Handel, großartige, elegante, fruchtige Weine hervor.
Also Kalkstein, zitrische, salzige Ader, Löss bringt eher, auch das ist bei Sand ja auch oft, ne? Oder bei Sand haben wir auch eher diese fruchtbetonteren Komponenten im Wein, sag ich mal. Und du hattest noch gesagt, die eisenhaltigen Böden, oder habe ich das missverstanden?
Der Porphyr. Also Porphyr ist komplett kalkfrei, kalkfreier Boden. Ist ein Vulkangestein, auch spannend. Ist kein aktiver Vulkan mehr, aber das westlichste, nördlichste Rheinhessen ist Porphyr, sind Porphyrböden. Und die Weine dort sind auch sehr eisenhaltig und sensationell. Auch sehr kühl, sehr elegant. Und das geht dann schon langsam in die Nahe über, in die Nahe Region.
Wenn du deine Handschrift auf dem Wein beschreiben müsstest, was würdest du sagen, macht so einen echten HO-Spanier eigentlich aus?
Also meine Idee von Wein ist immer grundsätzlich gewesen, keine Frucht. Und weil dieser alte Satz, Stein ist das Sein, die Frucht ist nur Schein, das hat mich immer irgendwie mitgenommen und geprägt. Und ab dem Moment, wo man in ein Glas reinriecht und es hat Mirabelle, ja, keine Ahnung. Also unsere Weine sind eben sehr, sehr kühl, sehr mineralisch, aber sehr fein. Zum Beispiel haben wir im Keller noch nie, wir verwenden nur natürliche Hefen, nur Spontangärung. Und diese Idee des Naturweins, das ist eigentlich die mich immer geprägt hat.
Jetzt mal noch weiter assoziiert, wir haben jetzt das Glück, dass wir deinen Wein gerade probieren können, aber alle anderen, die gerade die Cheers-Folge hören, natürlich nicht. Und wenn sie die nicht kennen, wenn man deine Weine nicht nur schmecken, sondern fühlen könnte, welches Gefühl oder welches Bild würde man oder würdest du damit verbinden?
Unsere Weine sind sehr hell. Sind keine dunklen und keine, wie zum Beispiel bei manchen Rotwein, was Ledriges, sondern sind sehr helle Weine, sehr, sehr aufhellende Weine, sehr, sehr glasklare Weine, sehr mineralisch, sehr nachschluckreflexauslösende Weine.
Der Trinkfluss ist hier jeden, Freunde der Sonne. Nee, finde ich auch. Es ist eine sehr, sehr, ich dachte gerade so, was das stellt er jetzt für eine kitschige Frage, aber jetzt mit der Beschreibung von dir finde ich es sehr, sehr gut. Also man hat wirklich so dieses Klare und dieses Helle und gefällt mir sehr gut. Der Wein macht ja eine kontinuierliche Entwicklung jetzt hier bei mir gerade im Glas durch. Also jedes Mal, wenn ich reinrieche, habe ich irgendwie was anderes.
Auch gedacht.
Ja, ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung im Glas. Und da wollte ich nochmal fragen, wie baut ihr den aus? Du hast gerade schon gesagt, ihr macht hauptsächlich also nur Spontangärung, keine Verwendung von Reinzuchthäfen. Was passiert außerdem?
Das ist eben das große Thema. Das ist immer das, was mich getrieben hat. Die Traube am Stock in ihrer Perfektion. Das ist das, wo wir hinarbeiten über den ganzen Sommer. Und ab dem Moment, wo der amorphe Prozess des Zergehens startet, sprich die Traube wird geerntet, dann passiert faktisch gar nichts mehr. Also den Wein, den du jetzt hast, oder den ihr im Glas habt, er ist vergoren, hat eine Sedimentation dann hinter sich, wurde einmal filtriert und direkt abgefüllt. Feierabend, das war alles.
Also kein großes Holz, Feinhefe und schieß mich tot, sondern...
Ja, Feinhefe natürlich schon, doch. Ja. Also bis vor 4 Wochen lag der noch auf der Vollhefe sogar. Und im Eisquell ist der Holzanteil nur bei circa 20%. Und in allem, was rüberkommt, geht es dann bis zu 100% Holzanteil. Und die Fässer sind zwischen 600, 1200 Liter und 3000 Liter groß.
Lou hat eben ein bisschen Angst vor meinen romantischen Fragen gehabt, aber ich stelle jetzt mal so eine, die in die Richtung geht. Was ist denn der schönste Moment für dich in so einem Jahr als Winzer? Gibt's da so einen Gänsehautmoment?
Ja, absolut. Die Ernte. Also ab dem Moment, wo die Lese beginnt, wo die Ernte beginnt. Und das ist, muss man sich vorstellen, wenn man Gäste empfängt an einem Abend. Die Tafel, man bereitet den ganzen Tag vor und richtet die Tafel her und es wurde gekocht und die Weine wurden eingekühlt, die Gläser, das Porzellan, das Silber liegt auf dem Tisch. Und dann beginnt sozusagen das Fest. Und das ist für mich die Lese. Deswegen ist auch die Lese für mich das, der schönste, die schönste Zeit im Jahr.
Wir haben ja super viele Auszubildende bei uns in der Hörerinnenschaft hier. Und daher meine Frage, welche, du hast gerade schon einige genannt, ich weiß, aber ich stelle die Frage jetzt nochmal gezielt, welche Top 3 oder Top 5 Weinbergslagen in Rheinhessen sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
Fangen wir im Norden an, am Bodenhang, den Nackenheimer Rodenberg, eine der größten Lagen, das Nichtsteiner Pettental. Dann gehen wir den Wonnegau, der Westhofener Moorstein, die Westhofener Aulerde, großartige Lage, das Zellertal, den Frauenberg, den Zellerweg am Schwarzen Herrgott und dann die Sieversheimer Heerkretz, eine großartige Lage. Sieversheimer Heerkretz, großartige Lage, Wagner Stempel, sollte man kennen. Und den Binger Scharlachberg.
Ja.
Das war eine Rundreise durch Rheinhessen.
Ja, wunderbar, perfekt. Siehst du wohl, wieder was mitgenommen.
Mit Blick in die Zukunft, H.O., gibt es eine Rebsorte oder gibt es irgendeinen Weinstil, den du als nächstes vielleicht noch neu entdecken möchtest? Oder vielleicht sogar etwas, das niemand von dir erwarten würde, wo du sagst, jetzt hau ich nochmal einen raus und das glaubt keiner hier bei uns?
Ja, spannende Frage. Ich glaube immer noch, ich bleibe dabei, Jeff Bezos, es ist immer noch Montag. Und ich glaube noch nicht ansatzweise, dass wir im Riesling und in der Burgunderfamilie angekommen sind. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben jetzt eine tolle Basis geschaffen. Und da gilt es jetzt halt jedes Jahr nochmal weiter einen draufzusatteln. Es hört sich jetzt irgendwie, naja, du machst ja schon 30 Jahre Wein. Komm mal, aber ich bin immer noch davon überzeugt, eine Generation ist in unserem Metier gar nichts. Und, und wenn man ins Burgund gehen, wenn man in die Champagne gehen, wenn man nach Rioja geht zum Beispiel, da reden wir über Hunderte von Jahren, als sie ihre Stilistiken verfeinert und verbessert haben, auch ihre Anbaumethoden. Und ich glaube, da bleibt uns noch ein bisschen Arbeit.
Und noch eine Abschlussfrage und dann kommen wir, glaube ich, schon zu unserer Zusammenfassung, Jonas. Die machst du mal heute wieder. Was hast du, also klar, Riesling, ne, unser Lieblingskind, aber was hast du außerdem noch gerne im Glas? Zwei Weinstile darfst du nennen, dann haben wir die Top 3 von dir. Riesling,
Spätburgunder, Pinot Noir und Chardonnay.
Und Chardonnay. Auch in sprudeliger Form. Macht ihr einen Schaumwein? Nee, ne?
Wir machen einen Schaumwein. Wir haben einen Weinberg, das ist ein Champagner-Klon. Und wir machen jedes Jahr 1500 Flaschen Sekt.
H.O., nebst den tollen persönlichen Geschichten versuche ich jetzt mal ganz kurz kompakt, das machen wir immer so, das Thema Rheinhessen abzustecken, das, was ich mir notiert habe. 26.500 Hektar habe ich mir notiert, ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands groß, Rheinhessen. Ihr könnt mich immer ergänzen, ihr beiden, logischerweise. Dann habe ich aufgeschrieben, mengenmäßig, die wichtigsten Rebsorten, du hast es vorhin erwähnt, Lou, Riesling logischerweise, Müller-Thurgau, Dornfelder und Silvaner, stimmt das, H.O.?
Ja. Das könnte sein.
Und qualitativ wahrscheinlich in der Reihe, muss glaube ich immer so ein bisschen unterscheiden zwischen quantitativ und qualitativ. Und qualitativ wäre wahrscheinlich auch Platz 1 der Riesling und dann gefolgt von den Burgundersorten, die da jetzt gerade auf dem Vormarsch sind, wie Chardonnay oder halt eben auch Spätburgunder.
Genau.
Und dann als Notiz habe ich stehen, mildes Klima, geschützte Lage. Das ist, glaube ich, was den Weinbau voranbringt bei euch, oder?
Und viel
das
Wind.
Das ist genau das Thema. Und vor allen Dingen Höhenlagen, kühle Winde, viel Eleganz.
Dann habt ihr eine unglaubliche Vielfalt in den Strukturen, also in den Bodenstrukturen, Kalkstein und
Löss und Porphyr.
Löss und Porphyr, ne? Genau. Sind so die prägenden,
Böden für die Weinstile. Die prägenden Topböden Rheinhessens, genau. Ja.
Und was war mit den bekannten Weinbergslagen? Roter Hang?
Ne? Roter Hang, der Wonnegau.
Wonnegau.
Und die Rheinhessische Schweiz.
Und die Rheinhessische Schweiz. Super.
Die Frage der Woche.
Wir haben noch eine HörerInnenfrage. Die könnte ich ja mal an euch beide weitergeben, glaube ich. Mhm. Von Marie aus Freiburg. Wie beeinflusst die biodynamische Bewirtschaftung den Geschmack von Wein? Also schmecken die anders als Weine aus konventionellem oder biologischem Anbau?
Also, ne? Korrigier mich gerne. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man Biodynamie wie ein konkretes Aroma herausschmecken kann. Ja. Aber dass halt eben Biodynamie sehr oft, und das ist natürlich immer schwierig empirisch zu erfassen, aber halt einfach ja für Weine sorgt, die gefühlt immer so ein bisschen lebendiger sind, klarer und oft auch energetischer und oft auch ein bisschen launischer. Also ich habe damals meine Abschlussarbeit über die Biodynamie geschrieben und habe ja viele Aspekte da beleuchtet und habe da eine qualitative Umfrage auch gemacht bei den Top-Gastronomiebetrieben in Deutschland. Und da hieß es halt eben auch oft so, ne, heute performt der Wein, übermorgen präsentiert er sich wieder ein bisschen anders, also launischer, wobei wahrscheinlich das schönere Wort energetischer wäre, aber beschreib's gerne eigenen.
Das unterschreibe ich alles direkt, also das ist besser hätte ich es auch nicht beschreiben können. Ich werde auch immer gefragt, inwiefern influenzt die Biodynamie deine Stilistik oder die Stilistik eurer Weine. Mm. Und was man sagen kann, ist, dass man nichts sagen kann. Aber es ist eine ganz andere Energie im Weinberg. Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Und was mich an dem ganzen Spiel der Biodynamie so allumfassend mitnimmt und freut, wir haben Mitarbeiter und dass das ganze Thema in dem Zusammenhalt, also unser Weingutsmotto ist Miteinander. Und dass die Biodynamie da einen großen Anteil dran hat, an dem Miteinander. Und das ist auch was mich persönlich sehr freut und sehr umtreibt, wie zum Beispiel unser eigener Gemüsegarten, wo jeden Tag daraus gekocht wird, auch für alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und das ist auch das, was die Biodynamie letztendlich ausmacht, dass sie eben ganzheitlich ist.
Ja.
Hans-Oliver Spanier, für viele bekannt als HO vom Weingut Battenfeld Spanier. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen für die Offenheit.
Ja, vielen Dank.
Ich habe zu danken. Hat riesen Spaß gemacht mit euch.
Ja, schön, danke, das freut uns. Das hören wir auch gerne, ne? Hast du noch was im Glas?
Nee, aber du kannst ja, genau.
Komm ran, von dem Eisquell.
Von der Visitenkarte sozusagen.
Ja. Genau.
Genau.
Wunderbar. Ja, cheers.
Cheers.
Wir senden ganz liebe Grüße nach Rheinhessen. Nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Und wir sehen uns bald hoffentlich wieder.
Wir sehen uns bald hoffentlich wieder. Viel Erfolg und
Dankeschön.
Gehabt euch wohl.
Tschüss.
Alles Gute.
Ciao. Ciao.
Der ist aber echt ganz lecker, ne? Eisquell.
Du hast ja gar nicht mal deine Kopfhörer auf. Du musst deine Kopfhörer auch abnehmen. Das ist ein Leckerchen, der Vino.
Aber ich fand die
vor
krass.
Allen Dingen, ganz ehrlich, ne? Ich finde halt dafür, dass es, also das ist halt gut Wein. Das ist schon ein Brett, ne? Mhm.
Wenn ihr Fragen habt, Feedback.
Da habe ich doch gerade aus Versehen einen kleinen Schluck genommen.
Was,
Entschuldigung. Ja.
Könnt ihr uns schreiben. cheers@edeka.de oder guckt mal bei Insta vorbei.
Ja.
Sind wir auch, ne? Gibt's exklusive Weintipps.
Jonas ist so richtig 2015. Insta, schaut doch mal bei Insta vorbei.
Was denn? Ja.
Bei diesem Instagram.
Oder ab und zu gibt's auch Behind the Scenes. Du drehst, also Lou hat eigentlich ständig ihr Handy an.
Ja. Gerade wurde schon mit mir geschimpft, weil ich euch mit Informationen fütter, ja?
Jetzt mach doch mal das Handy aus! So, nächste Woche sehen wir uns schon wieder.
Ja, ich muss dir in der nächsten Folge was erzählen, musst du mich dran erinnern.
Boah, das ist ein Cliffhanger.
Ja.
Cheers!
Cheers!
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.